Es ist schon ein krasses Gefühl, in ein Krankenhaus zu gehen und zu wissen, ich komme nicht wieder gesund raus. Ich bleibe krank.
Als du die Diagnose bekommen hast, was hat das denn mit deiner Psyche gemacht? Mit dir ganz persönlich?
Und am nächsten Morgen hat der Oberarzt, der dann kam, mich so richtig rund gemacht. So, daran kann man sterben und die Nacht hättest du nicht überlebt, Junge. Und ich so,
der Samuel, der ist doch jung und körperlich fit, so, der geht doch joggen, so, das weiß ich doch von ihm. Wie kommt es denn zu so einer Krankheit, dass Samuel Diabetes hat? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast Zwei Welten. Mein Name ist Lukas und da sitzt der liebe
Samuel. Schön, dich zu sehen, Lukas. Schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen.
Heute ist eine Folge dran, bei der bin ich total gespannt, was du zu erzählen hast. Denn es geht um etwas, damit habe ich nicht so viel zu tun, auch überhaupt keine Erfahrung eigentlich. Es geht heute so ein bisschen um körperliche Gesundheit. Man kann es schon mal spoilern. Du hast eine Erkrankung, die eigentlich total krass ist, so von der ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Und jetzt interessiert natürlich alle, was, lieber Samuel, was hast du eigentlich für eine körperliche Beeinträchtigung? So kann man es ja sagen.
So kann man sagen, du hast es sehr spannend gemacht und es ist tatsächlich auch eine Beeinträchtigung, die mir einen Schwerbehindertenschein ausgestellt hat quasi. Also durch diese Beeinträchtigung bin ich zu 50% schwerbehindert.
Ach,
GDB von 50, habe quasi so eine Schwerbehindertenkarte und es ist Diabetes. Ich bin seit 2017 Diabetiker, Typ 1 und ist eine Autoimmunkrankheit. Es gibt ja verschiedene Arten von Diabetes.
Ja, da kommen wir gleich zu. Also erstmal, wir halten fest, es ist Diabetes so.
Ja, ich bin Diabetiker.
Ich wusste das erstmal überhaupt nicht, lange über dich nicht. Du hast dann irgendwann mal so gedroppt und ich so dachte mir, Samuel hat Diabetes und ich will jetzt hier wirklich niemandem zu nahe kommen. Ich kenne mich da auch viel zu wenig aus und ich möchte mich selber hier auch mit diesem Podcast ein bisschen bilden und deswegen sprechen wir auch einfach drüber, vor allen Dingen, wie du auch deinen Alltag, deinen beruflichen Alltag gestaltest, weil ich dachte mir, ja gut, Diabetes ist jetzt, weiß ich nicht, bisschen zuckerkrank, sagt man vielleicht auch dazu, nicht, ich kenne Leute, dass man sich dann vielleicht mal eine Spritze setzt, so, was das bedeutet, keine Ahnung, aber so schlimm kann das doch irgendwie nicht sein.
Kanntest du das vielleicht von Oma und Opa mal oder von irgendwelchen älteren Leuten?
Älteren so? Leute, ja. Genau, und auch mal so eine Freundin von unserer Familie, so, die war auch schon ein bisschen älter, die hatte das auch mal so, da kann ich mich dran erinnern, als Junge, hatten wir so Kaffeekuchen Nachmittag und dann hat die sich vor der Kuchenmahlzeit so eine, ich glaube, Insulinspritze nennt man das, gesetzt.
Ja.
Und dann habe ich es aber auch nicht weiter beachtet, aber ich dachte mir so, der Samuel, der ist doch jung und körperlich fit, so, der geht doch joggen, so, das weiß ich doch von ihm. Wie kommt es denn zu so einer Krankheit, dass Samuel Diabetes hat?
Das wüsste ich auch gern, tatsächlich. Ich beschreibe dir mal kurz, was der Unterschied ist zwischen dem, was du von dieser älteren Dame oder von alten Leuten gesehen hast und mir. Mhm. Das eine ist tatsächlich der Alters- oder auch Übergewichtsdiabetes, der in Deutschland echt weit verbreitet ist.
Okay.
Wir sprechen da von 10 bis 12 Millionen Leuten. Das heißt, jeder Achte.
Oh.
Das genau ist bei Leuten, die kann passieren, die extremes Übergewicht haben oder eben auch einfach alt sind. Mhm. Das liegt daran, dass unsere Bauchspeicheldrüse, da wo das Insulin hergestellt wird, einfach nicht mehr so gut ist, nicht mehr hinterherkommt. Du kannst nicht mehr so viel Insulin herstellen, wie du eigentlich bräuchtest. Wir brauchen Insulin, um der Zucker, der in unserem Blut ist, in die Zellen zu bringen. Na, wir essen was, wird verarbeitet, Zucker ist im Blut, also ich vereinfache das. Ne? Und dann brauchen wir sozusagen das Insulin, was die Zellen aufschließt, damit die durchlässig sind für den Zucker. Das ist ja dort drin, in den Mitochondrien quasi verarbeitet werden kann. Das funktioniert bei den Typ 2 halt nicht mehr so gut, weil halt zu viel Zucker manchmal am Start ist oder sie einfach nicht mehr so viel Insulin produzieren. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es so, dass ich gar kein Insulin mehr produziere. Und du kannst dir das so vorstellen, irgendwann sagt mein Körper, die Abwehrmechanismen meines Körpers, was machen denn da eigentlich hier die Insulinzellen da an der Bauchspeicheldrüse? Die gehören doch ja eigentlich gar nicht rein. Also er kennt die falsch, erkennt die als etwas an, als einen Fremdkörper an, der da gar nicht hingehört. Obwohl
die nicht mehr funktionieren, oder was?
Nö, die haben bei mir noch funktioniert. Und auf einmal sagt dann der Abwehrmechanismus unseres Körpers, die müssen weg. Und so greif ich mich quasi selber an. Und dann habe ich über einen Zeitraum von 2-3 Monaten gar kein Insulin mehr produziert. Und das ist auch unwiderruflich. Na, also bei Typ 2 Diabetes hast du immer noch die Möglichkeit, mit viel Sport, gesunder Ernährung, deine Lebensweise quasi zu ändern und dann wieder ohne Spritzen auszukommen. Ich kann das nicht mehr. Und das habe ich erlebt, als ich Anfang 20 war. Von jetzt auf gleich, ne? Passierte das, ich habe mich immer träger gefühlt. Ich hatte extrem viel Durst, weil der Körper versucht, irgendwie diesen hohen Zucker durch oft auf Toilette gehen, irgendwie aus dem Körper zu kriegen. Mhm. Und habe so Krämpfe gekriegt nach jedem Essen. Und dann irgendwann bin ich meiner Schwiegermama sehr, sehr dankbar, damals noch Schwiegermama in Spee, die Kinderkrankenschwester ist, die dann schon gedacht hat, ah, lass mal einen Blutzuckertest machen. Und der war dann viel zu hoch, also 6-fach, 7-fach erhöht, wo dann relativ klar war, oh, der Junge hat wahrscheinlich Typ 1 Diabetes. Und bin ins Krankenhaus, wurde diagnostiziert und dann eingestellt und musste relativ schnell dann lernen zu spritzen.
Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja Samuel, du hast einfach zu viel Süßigkeiten gegessen und Cola getrunken den ganzen Tag, brauchst du dich ja nicht wundern. Also ja, es klingt jetzt echt vorwurfsvoll und böse, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Das ist bei dir einfach, es passiert einfach. Der Körper ist crazy dann.
Ja, und das ist ein krasses Vorurteil, was ich auch ganz klar zurückweisen will, dass oft Typ 1 Diabetiker damit gekennzeichnet werden, gesagt, hey, du hast dich doch mega ungesund ernährt, hättest du mal nicht so viel Cola getrunken. Ganz schlimm, dass vielen Leuten auch voll zu schaffen macht, weil die so stigmatisiert werden. Ja. Ich kann tatsächlich in dem Sinne nichts dafür. Ja. So, von meinem Lebenswandel her, es weiß auch niemand, warum das passiert ist. Man weiß, was passiert, aber nicht warum. Man sagt auch, ein Hauptteil der Typ 1 Diabetes ist erworben. Das heißt, in meinem Leben hat mal irgendwas stattgefunden, was dazu geführt hat. Dazu muss ich sagen, das denke ich. Ich hatte mit 15, 16 eine ganz schwere Pilzvergiftung. Wäre ich fast dran gestorben. Es kann sein, dass da ich habe mal Pantherpilz und Knollenblätterpilz gegessen. So, das sind
wie kam das? Hä, ja,
was? Verrückte Geschichte. Wir haben,
jetzt kommen die Storys hier.
Ja, wir haben von Freunden Pilze geschenkt bekommen.
Aha. So, haben die im Wald gesammelt oder was?
Einfach? Ja, genau, auf selber gesammelte Pilze. Und es war in dem Jahr, ich glaube 2009, 2008 war das, wo auch viele dran gestorben sind tatsächlich, weil der grüne Knollenblätterpilz sah dem Wiesenchampignon in dem Jahr sehr ähnlich.
Eieiei.
Ja, und das, genau, habe ich dann gegessen und meine Mama auch. Der Rest meiner Familie isst keine Pilze. Zum Glück für die. Und dann wurden uns beide so nach ein paar Stunden so schwummrig und was ist denn hier los und ganz komisch. Und und dann hat mein Papa zum Glück, ne, mein Papa hat uns das Leben gerettet, zum Glück gesagt, ey, also irgendwas ist mit euch, wir müssen mal ins Krankenhaus fahren. Da hat er die Pilze zum Glück, die wir schon vorbereitet hatten, quasi die als Mahlzeit, die noch übrig waren, hat er mitgenommen, ins Krankenhaus gedüst und uns ging's, meiner Mama und mir ging's so schlecht. Und dann der Arzt ist gesehen und der, wahrscheinlich Pilzvergiftung, Magen auspumpen. So, dann wurde mir damit so ein Schlauch im Magen ausgepumpt und so. Und am nächsten Morgen hat der Oberarzt, der dann kam, mich so richtig rund gemacht, das sagt man bei uns, also so richtig zusammengelassen und gesagt, ja, du hast dich, der hat gedacht, ich habe die Pilze genommen, um mich zu berauschen. So, daran kann man sterben und die Nacht hättest du nicht überlebt, Junge. Und ich so, ich habe einfach Pilze gegessen. Meine Mama hat die mir hingestellt. Ja, das war krass. Vielleicht, das kann ein Faktor sein, der dann später dazu geführt hat, dass diese Krankheit ausgebrochen ist. Muss aber nicht sein. Also ne, für mich ist das so eine Erklärung.
Aber die Pilzgeschichte ist auf jeden Fall crazy.
Also ich wäre wirklich fast gestorben. Das war schon krass.
Oh, also zum Glück, also ich esse nur Champignons. So, das war's. Aber
gekaufte.
Also, gekaufte, ganz genau. Also gesammelt im Wald habe ich noch nicht. Aber das, du hast mir auch gerade jetzt das beste Beispiel geliefert, ist vielleicht auch nicht auszuprobieren. Aber ey Samuel, das ist ja mal eine Story. Okay, aber zurück zum eigentlichen Thema. Zurück zur Story, wo du es herausgefunden hast, ne? Wo du diesen Bluttest gemacht hast und so weiter. Was wäre denn passiert im Worst Case, wenn das keiner gecheckt hätte? Also wenn das jetzt ewig so weitergelaufen wäre, Woche für Woche und dir ging es so dreckig, gut, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann trotzdem mal zum Arzt, ins Krankenhaus oder so. Aber was ist denn der Worst Case davon?
Also ich sagte mal den Worst Case und den Worst Case. Okay. Also der Worst Case, der relativ oft passiert, ist, dass Leute ohnmächtig werden und dann ohnmächtig eingeliefert werden und dann Blutzuckertest gemacht wird und dann den Insulin gegeben wird. Mhm. Im Worst Case wirst du ohnmächtig und wachst nicht wieder auf.
Okay, das ist sehr krass.
Ja. Okay. Und das ist auch tatsächlich das, was das Gefährliche an Typ 1 Diabetes ist, dass ich mich zum Beispiel zu viel spritze, dann ist der Zucker viel zu niedrig und man wird ohnmächtig und das merkt niemand. Das andere, was unwahrscheinlicher ist, was aber auch sein kann, dass irgendwas nicht funktioniert, ich zwar spritze und es zu wenig und der Zucker viel, 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 viel zu hoch ist, so wie bei meiner Diagnose, und man dann ohnmächtig wird. Ne? Also das ist so das Gefährliche, dass der Zucker sozusagen viel zu hoch oder viel zu niedrig ist. Ich muss dann immer schön in Range halten. Das ist quasi meine Lebensaufgabe, die ich jetzt, bin mein eigener Therapeut in dem Sinne.
Jetzt weiß ich auch, warum du sagst, es ist halt einfach wirklich eine Behinderung.
Ja.
Weil es behindert dich ja im Alltag, wenn du so willst, wenn du nichts dagegen machen würdest. So, ne? Also
voll. Und deswegen habe ich auch lange nicht darüber gesprochen. Ich spreche erst seit 2 Jahren darüber, weil ich tatsächlich, wir sind beide auf Bühnen unterwegs und beide auch abhängig von Veranstaltungen, die uns buchen oder von Leuten, die sagen, ich lade dich in meine Sendung ein. Und ich hatte auch bei The Voice of Germany, da habe ich nämlich gar nichts davon erzählt, immer Angst, dass ich deswegen nicht gebucht werde oder nicht weiterkomme. Und ich weiß von ganz vielen, auch Männern im Film- und Fernsehbereich, die safe Diabetes haben, aber das halt nicht erzählen aus Angst. Die Statistik spricht einfach dafür, dass es Leute geben muss, die das aber nicht sagen, aus Angst dann halt nicht mehr gebucht zu werden, weil zum Beispiel ein Regisseur sagt oder weil ein Veranstalter sagt, ah, oh, das ist mir zu gefährlich, nicht, dass der mir umkippt auf der Bühne. So. Also das ist so unwahrscheinlich, das passiert eigentlich nicht. So, ich habe auch 600 Konzerte jetzt gespielt, nie was passiert. Aber ja, eine Furcht davor.
Als du die Diagnose bekommen hast, was hat das denn mit deiner Psyche gemacht, mit dir ganz persönlich?
Es ist schon ein krasses Gefühl, in ein Krankenhaus zu gehen und zu wissen, ich komme nicht wieder gesund raus. Ich bleibe krank. Ich bleibe schwerbehindert. So. Und das war für mich schon ein harter Schlag, weil ich bis jetzt oder bis zu dieser Diagnose eigentlich alles gemeistert habe so im Leben. Ne? Es ging irgendwie alles gut. So. Man hat die Sachen gemacht, die man machen wollte. Man war in dem Sinne erfolgreich. Und dann kam was, was echt so ein Einschlag war, was auch so, oh, auf einmal habe ich was, wo andere Leute sich vielleicht auch dran, der ist ja jetzt krank, der ist ja jetzt behindert, wie auch immer. Ne? Mhm. Und das hat mich schon, war eine tiefe Zeit, so, wo ich viel über mein Leben nachgedacht habe, was willst du eigentlich, was ist wichtig. Das war krass, was mich da getragen hat. Auf jeden Fall meine jetzt Frau, damals Freundin, meine Band, meine Freunde, meine Familie, die hinter mir stand und ich so gemerkt habe, wow, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? So, was ist denn eigentlich das, was auch in so tiefen Zeiten trägt? Hat mich ganz schön geerdet, hat mich vielleicht ein bisschen runtergeholt von dem Trip, wo ich damals war, so 120% bei allem Vollgas geben und auf geht's.
Von dem Pilztrip.
Ja, der war schon ein paar Jahre vor. Der Pilztrip war mit 15, 16 und Diabetiker wurde ich mit 22.
Ja.
Auch nochmal so die Frage an Gott, warum krieg ich jetzt so eine Krankheit? So, ich habe mich doch eigentlich relativ gesund ernährt. Verstehe ich überhaupt nicht. Gott, was willst du mir damit sagen? So, hatte schon so auch Zweifel in dieser Zeit. Und das ist ja auch dann spannend. Anderes Thema für andere Folge, aber da kommen die verrücktesten Leute auf dich zu. Ja, Diabetes, da wir beten für dich und dann wirst du wieder gesund oder so, ne? Oder,
ach, das gab's dann auch.
Ja, oder so, gibt's was in deinem Leben, was vielleicht Gott nicht möchte, deswegen bist du krank geworden. Da geht aber ganz schön was auf. Boah. Anderes Thema, andere Folge. Aber das waren natürlich auch Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen musste.
Ich kann mir das gar nicht so vorstellen.
Ich
glaube aber, dass das erstmal richtig heftig ist, weil was ich kenne, ist, sich ganz stark Existenzfragen zu stellen. Also wirklich sich auch mal gedanklich dem Thema zu nähern, was bleibt am Ende des Lebens eigentlich übrig, was ist wirklich wichtig, wer bin ich in Wahrheit, sich mit der Frage zu beschäftigen, die Vergänglichkeit des Lebens.
Und wann kommt das bei dir? Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass genau diese Zeit mich hat ein bisschen vorspulen lassen. Weil du machst dir deinen Gedanken, wie ist denn das dann, wenn ich Papa werde und so? Hat meine Tochter auch? Und wie ist es im Alter dann? Oh, bin ich dann irgendwie Pflegefall? Es kommen viele Gedanken, die man sich vielleicht erst später stellt, die haben mich da eingeholt. Ich habe vorgespult. Und du hast gerade gesagt, du stellst dir auch so existenzielle Fragen.
Ja.
Wann?
Immer. Also, das ist tatsächlich vielleicht Teil meines Problems, dass ich mental meine Probleme oft manchmal habe. Vielleicht kann man da auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge, so mentale Geschichten. Das ist vielleicht so meine Baustelle, dass ich mir das eigentlich immer stelle. Es ist eine nicht zu beantwortende Frage für mich.
Ja.
Die Frage nach Gott hängt da nämlich mit zusammen. Diese Antwort, warum bin ich hier? Wozu bin ich da? Was ist der Lebenssinn? Also bei mir, wenn du dir so vorstellst, wenn es ein Lebensthema bei mir geben würde, steht das ganz mit hellen, leuchtenden Buchstaben über meinem Kopf. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens?
Da, 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 da.
Ich kann in dieser Frage aufgehen und tief verzweifeln. Mhm. Und ist Ausdruck auch von den Texten, die ich schreibe, von der Musik. Die Frage, wirklich diese tiefe Sehnsucht danach, was ist denn der Sinn des Lebens? Gott hängt da für mich essentiell zusammen,
ja.
Aber schickt auch immer die Perspektive nach der Frage, was kommt nach dem Tod? Also quasi immer so die Vorstellung, das Leben ist vergänglich. Ja. Was ist wirklich wertvoll? Also das ist etwas, was mich dann immer sehr begleitet. Insofern würde ich sagen, diese Frage, du kannst dich mit mir 2 Stunden lang bei einem schönen, leckeren, alkoholfreien Bierchen über den Sinn des Lebens unterhalten.
Das machen wir auch noch. Wir sind da ja immer auf dem Weg. Und genau. Ich finde es total interessant, weil das ist noch so eine Perspektive, die, glaube ich, bei mir da aufgegangen ist. Körperliche Gesundheit habe ich immer für selbstverständlich genommen. Auf einmal fällt die ein Stück weit weg. Und ich habe, glaube ich, verstanden aus dieser Zeit, dass es da mehr gibt als körperliche Gesundheit. Auch geistige Gesundheit im Sinne von klare Gedanken. Typ 1 Diabetes auch ein Indikator für, wie sagt man, Belastungsfaktor, sage ich einfach mal, für Demenz im Alter. Auch nicht so geil. Und auch geistliche Gesundheit oder mentale Gesundheit ist so, ne? Das, was du auch gerade beschrieben hast. So, wie steht es da um meine Gesundheit mental? Ne? Wie bin ich unterwegs? Und ich glaube, Mental Health ist ja auch was gerade nach den Krisen aus den letzten Jahren umso wichtiger geworden ist für ganz viele Menschen, vor allem auch für junge Menschen, die sich ja die Frage stellen, warum eigentlich? Was ist denn der Sinn des Lebens? Arbeit alleine ist es anscheinend nicht. So.
Genau.
Und für mich war da nochmal so, ich muss auch was für meinen Körper jetzt tun. Ich habe jetzt genauso einen Belastungsfaktor, wie es vielleicht Rauchen oder zu viel Alkohol oder andere Dinge sind. So wurde mir das, oder so habe ich das für mich auch verstanden.
Das heißt, die Lebenserwartung ist niedriger als mit Menschen ohne Diabetes?
Nein, tatsächlich nicht. Studien belegen das, dass es nicht so ist.
Okay.
Aber dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, im Alter dann nicht mehr so fit zu sein.
Mhm.
Weil du natürlich dir vorstellen kannst, dein Blutzucker, der läuft einfach wie so eine lineare Linie, ne? Läuft so durch. Und meiner macht so hoch und hoch.
So Wellen.
Und, so. Okay. Und das ist natürlich belastend für den Körper.
Ah.
Und überall da, wo Blut durchfließt, also dein ganzer Körper, ne, da kann immer irgendwas sein. Das geht los bei, dass Nerven frühzeitig absterben und du dann so deine Füße nicht mehr so richtig am Start sind, dass du erblinden kannst. Da gibt es ja verschiedene Dinge.
Das sind so Horrorszenarien, ja, die will ich mir gar nicht weiter auswählen. Aber ich habe nochmal eine Frage zurück, nochmal kurz zu Gott. Hast du denn die Frage für dich beantworten können? So, warum Gott, habe ich das jetzt bekommen? Oder hast du Frieden schließen können? Weil eine Antwort hast du vielleicht nicht gefunden, aber wie ist das da weitergegangen bei dir, dass du da auch nicht verbittert bist gegenüber Gott? Das kann ja auch passieren.
Ja, also sowohl als auch eine Antwort als auch Frieden.
Mhm.
Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit an meinem Wesen, an meinem Charakter, dass ich Zweifel zulasse, aber sie nicht als Herrscher über mein Leben lasse, sondern sagen, okay, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und es gibt verschiedene Antwortrichtungen. Ne? Man kann ja zum einen darüber nachdenken, okay, ich habe 120% gegeben, ich habe viele Sachen unsensibel betrachtet. Ich war auch sehr unsensibel gegenüber anderen Menschen, die Behinderungen haben oder Krankheiten haben. Für mich, also ich kannte auch früher Leute, die Diabetiker waren. Ich habe es null beachtet. Ich wusste nichts darüber. Es waren einfach so Menschen, die waren dann halt so ein bisschen abgestempelt. Oh ja, ist ja ein Diabetiker, alles klar. Das hat mich sensibler gemacht, was ich erstmal sehr wichtig finde, so sensibel damit umzugehen. Und auch in meiner Situation, die sich ein Jahr später durch The Voice of Germany komplett geändert hat, dass ich auf Bühnen stehen kann, dass ich das Mandat habe, dass Menschen mir zuhören, dass es ein Riesenprivileg ist, habe ich das auch als Aufgabe gesehen, das noch mehr, und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich dazu gekommen bin, das noch mehr auch ins Rampenlicht zu stellen, diese Schwäche. Leute zu ermutigen, zu sagen, okay, ich habe eine offensichtliche Schwäche, ich habe eine offensichtliche Behinderung, die hindert mich aber nicht daran, coole Dinge zu tun und Leute zu ermutigen. Ich war letztes Jahr mit Kinderklinikkonzert unterwegs und war da auf einer Diabetesstation und habe da Eltern und Kinder ermutigt, dass man trotz dieser Krankheit doch fast ein ganz normales Leben führen kann, weil es einfach richtig coole technische Möglichkeiten heute gibt und weil ich nicht zulasse, dass diese Krankheit mein Leben bestimmt. Zum Thema Gott, ich glaube, es ist für mich etwas, was zu meinem Leben dazugehört, was ich akzeptiere, wo ich auch das offen lasse. Ich bin keiner, der diese Antwort finden muss. Und ich bin auch niemand, der jetzt sagen würde, Gott hat das jetzt gemacht, damit ich das und das und das mal lerne oder damit ich das und das und das Menschen zeige. Sondern es ist ein Teil meines Lebens. Es gehört dazu. Ich akzeptiere das und ich nutze das, versuche es auch in dem positiven Sinne zu nutzen für andere, die da auch Struggles damit haben. Also so ein Community-Gedanke, so Vorbild-Gedanke auch für andere, weil ich, und so glaube ich, auf Bühnen gestellt bin, um Hoffnung und Positivität quasi in Gesellschaft reinzutragen. Und das ist ein Baustein dazu.
Ich finde, das machst du aber auch mit deinen Songs. Also wenn man deine Songs hört, ich habe dann immer so Happy Vibes tatsächlich. Die gehen ja immer gut nach vorne, Abtempo-Nummern, auch teilweise auch echt einfach nur gute und fröhliche Texte. Da sind wir uns sehr unterschiedlich im Inhalt unserer Musik. Auch die Melancholie, die bei mir oft mitschwingt. Also das ergänzen wir uns tatsächlich sehr gut. Und was ich aber auch stark finde, das wollte ich noch kurz sagen, dass du gesagt hast, du hast es für dich akzeptiert, dass es jetzt zu deinem Leben dazugehört. Und ich kenne das aus meinem Leben.
Ja.
Wenn mir eine Lebenssituation nicht passt, wie schwer ich mich damit tue, die zu akzeptieren. Und durch diese Nicht-Akzeptanz entsteht Widerstand und dadurch auch Leiden in meinem Leben.
Ja,
weil wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann willst du das weghaben, das Problem oder was das auch immer ist. Aber es geht nicht weg oder vielleicht auch nicht sofort. Und dadurch entsteht ein Grübeln, sich Sorgen machen, Widerstand, Kämpfe, Ängste und so weiter. Und da bist du mir ein Vorbild, wenn du sagst, dass du mit so einer Krankheit so leben kannst, es so für dich akzeptieren kannst, finde ich stark.
Naja, das ist ja aber auch ein Unterschied. Akzeptiere ich, dass ich in diesem Beruf bin? Weil den kann ich ändern. Oder akzeptiere ich, dass ich diese Krankheit habe? Die kann ich nicht ändern. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Also ich könnte jetzt tun, was ich will. Ich könnte mich, also klar, ich könnte jetzt irgendwie forschen und nach einer Heilung suchen, aber das sind meine Kompetenzen beschränkt. So.
Ja, aber guck mal, Samuel, ich bin so ein Typ, wenn das Wetter seit 2 Wochen stürmisch ist und regnet und es ist kalt, dann reg ich mich nach 3 Tagen schon fast auf. Warum ist denn das Wetter so? Und ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern.
Naja, du kannst aber woanders trotzdem hinfliegen. So, das wäre dann meine Option.
Okay, das stimmt, ja.
Wenn es sich so annervt, ja dann, also privilegierte Sache, irgendwo hinzufliegen.
Genau, wollte ich sagen, ja. Aber so, ich sage mal so, ich kann es nicht ändern. Wetter kann ich ändern. Ich kann jetzt auch nicht weg. So, ne? Ich hab jetzt Arbeit hier und Kind am Start und so weiter. Das heißt, ich bin hier so. Und dann bin ich der Typ, dann ärgere ich mich so drüber. Und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, auch zu mir, dieses Dinge akzeptieren im Leben, die ich nicht ändern kann, ist für mich auch eine Lebensaufgabe, glaube ich.
Ja.
Ich übe das und übe das und übe das, weil es mir nicht leicht fällt. Aber es geht einem so viel besser, wenn man die Dinge akzeptiert, dass das Wetter scheiße ist. Es ist halt so und dann kümmert es dich auch nicht mehr. Dann kannst du den Fokus neu legen.
Die Gefahr ist, und ich finde das Gute daran, was du gerade beschreibst, wie du bist, dass du dich nicht zu schnell zufrieden gibst mit Umständen. Weil ich glaube, in der
Tendenz.
Ja, in der Tendenz, ne? Nicht in, also in Musik gar nicht, ne? Da bin ich sehr akribisch und sehr kritisch. Aber in der Tendenz gebe ich mich doch mit dem einen oder anderen schneller zufrieden als du vielleicht. Und es führt vielleicht auch dazu, naja, vielleicht ist es auch gut, dass man nicht überall im Perfektionismus
unterwegs ist. Also ich sag mal so, nur kurz aus der beruflichen Perspektive heraus, ist das, was ich tue zum Beispiel, wenn ich etwas spüre, das bin ich nicht. Oder ich muss mich verstellen oder ich muss in irgendeine Richtung gehen, die ich nicht will. Da merke ich sofort Widerstand in mir und dann bin ich auch sofort weg. Also dann versuche ich irgendwelche Türen zu öffnen, dass ich gehen kann. Weil das ist schon interessant, weil im Grunde genommen muss man manche Dinge auch einfach mal aushalten können für einen längeren Zeitraum.
Ja.
Und das tue ich auch, aber sobald ich merke, ich passe hier irgendwo nicht rein oder ich muss mich verbiegen, dann versuche ich, die Biege zu machen.
Ich glaube, da bin ich sehr leidensbereit, auch in meinem Beruf.
Okay.
Auch zu wissen, okay, wir sind jetzt 8 Stunden hingefahren, okay, der Soundcheck verlief nicht so gut, da war jemand nicht so nett, okay, es sind heute nicht so viele Tickets verkauft, aber dann ist für mich trotzdem, ich darf ja singen, geil, mache ich auch trotzdem gerne.
Ja, ich mache mir immer 1000 Gedanken.
Also ich glaube, ich bin sehr leidensbereit, was das angeht und ich würde sogar sagen, im Live-Business, better to be this. Sag man das so? Nee, das sagt man bestimmt nicht so. Ich kann nicht gut Englisch. Aber ich finde, es ist sehr gut, da leidensbereit zu sein. Aber ich hatte vorhin schon mal einen Anlauf genommen und ich will den Gedanken noch zu Ende bringen. Aber ich glaube, für Kreativität oder kreative Prozesse, für vielleicht auch so künstlerische Prozesse, ist es auch gut, sich nicht gleich zufrieden zu geben. So.
Das stimmt. Da gebe ich dir zu 100% recht, weil wenn ich zum Beispiel Musik schreibe und ich das Gefühl habe, jemand will da rein sneaken, mitmischen, mir da irgendwelche Worte im Mund legen oder Melodien, mache ich zu. Sofort.
Und da bin ich auch sofort bei dir. In dem Bereich bin ich auch sehr akribisch, sehr kritisch. Ich meine, in anderen Lebensbereichen, ich nenne es mal negativ, ist mir manches auch einfach egal. Dann sage ich so, okay, so ist es, so sind die Umstände. Gerade bei Konzerten. Ich habe schon verschiedenste Sachen gesehen, von Kreuzfahrtschiff bis Kirche. Und ich habe manche Dinge gesehen, die, okay, ja, kann ich jetzt nicht ändern, ist jetzt halt so, machen wir das Beste draus. Let's go.
Das klingt nach einer richtig guten Podcast-Folge. Von Kreuzfahrtschiff bis Kirche. Das finde ich sehr gut.
Ja, es gibt halt manche Umstände, da musst du jetzt mal durch. So. Ich glaube, okay. So bin ich auch erzogen worden von meinen Eltern, so als Großer von drei Brüdern. Samuel, ich höre meine Mutti jetzt, ne? Samuel, da musst du jetzt auch durch. Das ist okay. Alles nichts.
Mich würde jetzt abschließend noch total interessieren, wie lebst du aktuell damit einfach? Also du hast ja vielleicht Tools, wie du das irgendwie im Griff bekommst, das dich jetzt nicht so beeinträchtigt im Alltag.
Ja, ich habe seit einem Dreivierteljahr eine extrem krasse technische Hilfe. Das ist der Omnipod, das ist so eine Patchpumpe. Ich habe vorher mich einfach so, wie du es von der Oma kennst oder von der Tante, mich mit der Nadel einfach gestochen, rein,
zack. Boah, das stelle ich mir so heftig vor. Ich bin jemand, ich gehe so ungern zum Arzt, wenn es um Spritzen geht. Also ich gehe generell so gern ungern zum Arzt. Thema Krankheit ist für mich so, eher so ein Thema, will ich mich nicht mit beschäftigen.
Ja.
Und das Ding ist auch immer, wenn mir Blut abgenommen wird, wird mir immer total schwummrig und muss ich aufpassen, dass ich nicht umkippe.
Mir auch. Ich muss einmal im Jahr Blut abgeben für ein Blutbild, was dann gemacht wird für mich.
Ja.
Und ich sage schon immer, legen Sie mich bitte hin, ich bin hier schon umgefallen. Hier ist alles, bitte.
Ich habe auch
so ganz kleine, dünne Adern und es ist immer so. Ein Satz noch dazu. Ich sage schon immer zur Schwester, wenn es möglich ist, holen Sie doch den Doktor. Also nicht, die macht es auch gut so, ne? Aber der Doktor, der hat da manchmal noch so eine feinfühligere Ader. Und ich habe ja schon so erlebt, es hat nicht geklappt. Und dann denkst du, nein, nicht nochmal. Ja gut, okay.
Die Spritze ist bei mir komplett, vielleicht habe ich auch eine Spritzenphobie, ich weiß es nicht. Nee, aber
hatte ich auch vorher, aber diese sind viel dünner, wie die du beim Arzt kriegst. Und du merkst es fast gar nicht. Aber habe ich nicht mehr, sondern ich habe jetzt diese Pumpe und die macht das Teil automatisch für mich selbst.
Okay.
Und es hat, gibt es noch gar nicht so lange, das hat mein Papa für seine Tochter oder für sein Kind erfunden, weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass alle mit so großen Pumpen rumlaufen, mit so einem Katheter dran, mit so einem Schläuchchen und dass es alles so kompliziert sein muss. Und diese Idee quasi finde ich so gut und so wichtig. Du klebst es ja auf, dann sticht es automatisch ein und dann hast du für drei Tage lang einfach dort Insulinabgabe, die du selber steuern kannst zum Teil bei Nahrungsaufnahme, Essen oder wenn du was Süßes trinkst oder isst. Aber die es zum Teil die Nächte automatisch macht. Das heißt, ich kann einfach, das habe ich für viele Jahre nicht gekonnt, sorgenlos in der Nacht gehen, ohne nochmal zu checken, wie ist mein Zucker. Jetzt weiß ich einfach, das Ding läuft durch, wenn ich jetzt nicht eine halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen noch eine Pizza reingehauen habe, das sollte man nicht machen.
Spürst du das im Körper, wenn es so einen Ausschuss gibt von dem Gerät, wenn quasi ein Insulinshot freigegeben wird?
Wenn man so reinspürt, merkt man, glaube ich, die Konservierungsmittel, dass es so ein bisschen brennt und so ein bisschen kribbelt. Ah, okay. Aber ich glaube, das Insulin an sich ist ja das, was ich quasi zu mir nehme oder zuführe, ist sehr ähnlich dem des Körpers. Es ist dann halt nur die Begleitstoffe, ne? Die braucht es natürlich, um das haltbar zu machen und so weiter und so fort. Die merkt man schon. Oder wenn es mal nicht an der optimalen Stelle sitzt, merkt man schon die Nadel. So, glaube ich zumindest, dass so ein bisschen unangenehm. Aber in der Regel setze ich halt nur einen Stich alle drei Tage und nicht jeden Tag 10. Das ist halt
ein großer Unterschied. Also, mein Bild hat sich jetzt auf jeden Fall mal geschärft zu diesem ganzen Thema und mir wird wirklich klar, warum es einfach eine richtig krasse Beeinträchtigung ist.
Ja.
Und du hast 50% Schwerbehinderung, hast du gemeint, ne? Oder Ausweis?
Tatsächlich habe ich eine 50%. Das beantragt, also muss man beantragen als Diabetiker. Mhm. Das ist nicht so, dass man das automatisch bekommt. Und ich habe da verschiedene Sachen auch gesagt. Mein Alltag ist natürlich auch kein routinierter. Bin sehr, sehr viel unterwegs und es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat noch dazu beigetragen, dass ich das bekommen habe. Nicht jeder kriegt das, muss ich auch dazu sagen. Glaube ich zumindest. Ist schon verrückt, wie sich da das Leben auch geändert hat. Aber ich merke auch, jetzt auch durch diesen Omnipod, wo ich auch in so einer Community auch mit drin bin, wo ich auch für das Gerät und auch für Aufklärung einfach sprechen kann, Menschen Mut machen kann, ist für mich sehr, sehr schön.
Das wäre jetzt so meine abschließende Frage an dich. Gibt es etwas, was du Menschen jetzt hier im Podcast noch mitteilen möchtest, die auch die Krankheit haben? Was würdest du zum Beispiel auch deinem damaligen Ich sagen, der eben dann Diabetes bekommen hat?
Ja, lass es nicht zu deinem Lebensthema werden. Also ich bin kein hauptberuflicher Diabetiker. Akzeptier das, nimm es ernst. Oft tritt auch eine Trotzreaktion ein, gerade im Teenageralter oder so, ne, im jungen Alter. Ich hab das nicht, ich will das nicht haben, mir ist das alles egal, ich spritze mich jetzt alles schon gehört und erlebt. Es akzeptier's, nimm's und drück's nicht weg. Und ja, lern so gut wie möglich damit umzugehen und sieh es als eine Sache, die zu dir gehört.
Und was wünschst du dir von Menschen, die es nicht haben? Also die da mit so einem ganz anderen Blick drauf gucken, wie ich jetzt zum Beispiel?
Ich weiß, dass es schwer ist und du hast auch gesagt, du kannst es schwer nachvollziehen. Aber eine Sensibilität dafür, dass das etwas ist, wo ein Mensch auch viel struggelt, immer wieder. Und es gibt ja auch Phasen. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich gedacht habe, boah, es ist einfach anstrengend. So stell dir vor, nachts um zwei fällt eine Pumpe aus oder nachts um zwei ist der Zucker zu hoch und denkst, oh, jetzt aufstehen, morgen ist ein langer Tag. Ah, es ist anstrengend gerade, nerv mich, will ich nicht. So, und es gibt immer wieder so Momente, auch bei mir, ganz ehrlich, wo du so denkst, es ist auch echt anstrengend und nervig und es ist hart. Und da so eine Sensibilität dafür, wenn man weiß, derjenige ist ein Diabetiker und der hat auch gerade mal so emotional gerade Herausforderungen. Das führt auch manchmal dazu, dass zu hoher oder zu niedriger Zucker dazu führt, dass so eine Wesensveränderung ist, dass man mal aufbrausend wird und einfach so. Es ist einfach so ein, ich nenne es einfach mal ganz hartes Trieb, dass man Zucker braucht oder eben es einem nicht so gut geht, dass man da ein bisschen Nachsicht hat mit diesen Menschen.
Super. Du kannst immer mit mir quatschen, wir haben ja öfter miteinander zu tun. Also so, hau einfach raus, immer ehrlich, wie es dir geht. Das mache ich auch.
Voll.
Ich glaube, da fährt man immer am allerbesten. Und ja, es braucht Menschen, die. Wir brauchen eigentlich müssen wir alle etwas sensibler miteinander umgehen. Ein bisschen mehr Mitgefühl ist das, glaube ich, das Schlüsselwort. Danke, Samuel, dass du mal drüber gesprochen hast. Für den Mut, auch da immer weiter nach vorne zu gehen, Menschen Mut zu machen durch deine Geschichte. Jetzt vor allen Dingen erstmal hier im Podcast für deine Aufklärung. Und was wünscht man sich? Erstmal alles Gute, oder? Für die, damit zu leben. So.
Auf jeden Fall. Und ich danke dir, Lukas, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Es soll jetzt kein so, aber ich danke dir fürs Zuhören, weil ich glaube, das ist was ich sehr an dir schätze, dass du so eine offene Art, so das, was du dir vielleicht bei anderen Menschen noch mehr wünschen würdest, so was Sensibles. Vielleicht bin ich nicht immer auch selbst der Sensibelste, in dem Thema jetzt schon, aber bei anderen Sachen nicht. Das habe ich dadurch gelernt. Und ich finde, du hast es schon, ohne so einen krassen Einschnitt quasi zu haben. Und dafür danke ich dir fürs Zuhören, fürs Sensibelsein.
Danke. Das tut gut zu hören. Okay, dann in diesem Sinne hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge.
Yes.
Falls ihr jetzt zugehört habt und auch nochmal die eine oder andere Frage auch an Samuel habt, vielleicht kennt ihr Leute oder seid auch selbst betroffen, dann schreibt uns, schreibt Samuel, lasst einen Daumen da, eine Sternebewertung nach oben, empfehlt diesen Podcast weiter. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir haben auch einen YouTube-Podcast, also da auch ein paar Videos könnt ihr uns sogar sehen, während wir reden. Schaut da mal vorbei. Zwei Welten. Bis zur nächsten Folge, Samuel. Mach's gut. Vielen Dank.
Danke, Lukas. Ciao.
Ciao.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.